Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 70 und 71 der 17. Sure, der Sure Esra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die Erinnerung und Mahnung zugleich sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir achteten die Menschen, trugen sie über Land und Meere, versorgten sie mit guten Dingen zu ihrem Leben und zeichneten sie vor vielen Geschöpfen aus. Gedenket jenen Tages, da wir Gruppe für Gruppe mit ihren Führern herbeirufen werden. Diejenigen, denen ihr Lebenszeugnis in die rechte Hand gegeben wird, werden dies froh und erleichtert lesen. Nicht ein Jota Unrecht werden sie erleiden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 26. Mai 2022, gleich dem 5. Rodat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Beitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Sadir, Friede sei mit ihm. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Verlust eines Meisters für Wissen und Ethik. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran ruft griechischen Gesandten vor, um gegen Beschlagnahme von Rohfracht zu protestieren und nennt es Piraterie. US-Gesandter für Iran, Chancen auf Wiederbelebung des JCPOA bestenfalls schwach. Nasrallah gedenkt am Tag der Befreiung des Libanon den Märtyrern, darunter General Soleimani. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran ruft griechischen Gesandten vor, um gegen Beschlagnahme von Rohfracht zu protestieren und nennt es Piraterie. Das iranische Außenministerium hat am Mittwoch den griechischen Geschäftsträger vorgeladen, um gegen die Beschlagnahme eines unter iranischer Flagge fahrenden Schiffes und die Beschlagnahme von Rohölfracht in den Hoheitsgewässern des europäischen Landes zu protestieren. Der Leiter der Mittelmeer- und Osteuropa-Angelegenheiten des Ministeriums bestellte den griechischen Gesandten vor und informierte den Diplomaten über die internationalen Verpflichtungen seines Landes bezüglich des Nordstops des Schiffes aufgrund eines technischen Defekts. Der Ministerialbeamte verurteilte die inakzeptable Kapitulation Griechenlands vor dem illegalen Druck der USA und sagte, die Beschlagnahme der Ladung des Schiffes mit der Flagge der Islamischen Republik Iran sei ein Beispiel für internationale Piraterie. Der Funktionsträger machte die griechische Regierung und diejenigen, die das Schiff beschlagnahmt hatten, für die illegale Tat verantwortlich. Er betonte auch, dass Iran seine gesetzlichen Rechte nicht aufgeben wird und erwartet, dass die griechische Regierung ihren internationalen Verpflichtungen im See- und Schifffahrtssektor nachkommt. Der griechische Diplomat versprach, den Protest der iranischen Regierung unverzüglich an die betroffenen Verantwortlichen in seinem Land weiterzuleiten. Am Mittwoch zuvor erklärte die iranische Hafen- und Seefahrtsorganisation PMO, das Schiff sei mit schlechten Wetterbedingungen und einigen technischen Problemen konfrontiert gewesen, was dazu geführt habe, dass es um Hilfe rief. Es hieß weiter, dass dem Schiff von den griechischen Behörden keine Zusammenarbeit oder Unterstützung gewährt worden sei, während die Streitkräfte dieses Landes die Fracht entladen hätten und nannte dies einen Fall von Piraterie. US-Gesandter für Iran – Chancen auf Wiederbelebung des JCPOA bestenfalls schwach. Der US-Sondergesandte für Iran, Robert Malley, hat erneut eingeräumt, dass die Aufgabe des Iran-Abkommens von 2015 Washingtons Interessen nicht diene, sagte aber, die Aussichten auf eine Wiederbelebung des Abkommens seien bestenfalls schwach. Während ich heute zu Ihnen spreche, haben wir keine Einigung und die Aussichten, eine Einigung zu erzielen, sind bestenfalls schwach, sagte Mary am Mittwoch auf einer Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Senats. Der Führer der US-Unterhändler für die Wiener Gespräche sagte, die Biden-Regierung sei bereit, wieder in den JCPOA einzusteigen, solange wir der Meinung sind, dass seine Nichtverbreitungsvorteile die Sanktionserleichterungen wert sind. Wenn Iran Forderungen aufrechterhält, die über den Geltungsbereich des JCPOA hinausgehen, werden wir sie weiterhin ablehnen und es wird keinen Deal geben, sagte Mary. Der US-Diplomat bezog sich offenbar auf die Forderung Irans, seine Revolutionsgarden IRGC von Washingtons Liste ausländischer Terrororganisationen zu streichen. Nasrallah gedenkt am Tag der Befreiung des Libanon den Märtyrern, darunter General Soleimani. Der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah zollte am Mittwoch den Märtyrern, darunter dem iranischen Generalleutnant Qasem Soleimani, glühende Anerkennung für ihren Beitrag zur Befreiung des arabischen Landes aus den Händen des israelischen Regimes. Sayyid Hassan Nasrallah hielt anlässlich des Befreiungstages des Libanon, der jedes Jahr als Tag der Befreiung des arabischen Landes von der israelischen Besatzung begangen wird, eine Rede. Er würdigte dabei auch Iran und Generalleutnant Soleimani für ihre riesige Beiträge in den letzten Tagen der Besetzung des Südlibanon durch das israelische Regime. Nasrallah sagte, der Tag sei die größte Errungenschaft des Libanon und eine ständige Erinnerung an die Mordlust und Barbarei Israels, das vorgibt, ein normaler, moderner Staat zu sein, mit dem regionale Länder koexistieren können. Dies war der letzte Nagel im Sarg von Groß-Israel. Denn die israelische Armee, die den Südlibanon, den schwächsten Ort in der Region, nicht weiter besetzen kann, kann kein großes Israel vom Nil bis zum Euphrat erreichen, sagte er. Der Leiter der Hisbollah-Bewegung sagte, der wegweisende Tag sei ein Wendepunkt in der Geschichte Israels, der zum Rutschschwert führte, was wir im Mai 2021 gesehen haben und der den strategischen Weg bahnte, der zum Untergang Israels führt. Der Hisbollah-Führer warnte unterdessen davor, dass die provokativen Schritte des israelischen Regimes und illegaler israelischer Siedler in den besetzten Gebieten zu einer großen Explosion in der Region führen könnten. Nasrallah bezog sich auf einen bevorstehenden sogenannten Marsch der Flaggen, der von extremistischen israelischen Siedlern erwartet wird. Bei der jährlichen Veranstaltung marschieren die Siedler durch das Herz der palästinensischen Hauptverkehrsstraße in der besetzten Altstadt von Ost al-Quds, schwenken israelische Flaggen und skandieren antipalästinensische Parolen. Indisches Gericht verurteilt führenden kaschmirischen Freiheitsführer zu lebenslanger Haft. Ein Gericht in Neu-Delhi verurteilte am Mittwoch den führenden kaschmirischen Freiheitsführer Yasin Malik zu lebenslanger Haft, nachdem er ihn der Finanzierung des Terrorismus für schuldig befunden hatte, was neue Spannungen in der Himalaya-Region auslöste. Der 56-jährige Malik wurde letzte Woche wegen illegaler Geldbestrafung und Mitgliedschaft in einer sogenannten terroristischen Organisation sowie wegen krimineller Verschwörung und Volksverhetzung verurteilt. Als einer der prominenten freiheitlichen Führer des vom Indien kontrollierten Kaschmir ist er Vorsitzender der inzwischen verbotenen Jammu und Kaschmir Liberation Front, JKLF. Am Mittwoch verurteilte das Gericht Malik zu 2 lebenslangen und 15-jährigen Haftstrafen, die alle gleichzeitig verbüßt werden sollten. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe für den Freiheitsführer beantragt. Eine vom JKLF nach seiner Verurteilung letzte Woche veröffentlichte Erklärung bezeichnete die Anklage jedoch als erfunden und politisch motiviert. Darin wird Malik zitiert, der dem Richter sagte, »Wenn das Streben nach Freiheit ein Verbrechen ist, dann bin ich bereit, dieses Verbrechen und seine Folgen zu akzeptieren.« Die People's Alliance for Gupkar Declaration, PAGD, eine Koalition pro-indischer Parteien in der Himalaya-Region, bezeichnete Maliks lebenslange Haft als bedauerlich. Geschäfte in einigen Gegenden von Srinagar, der Hauptstadt im von Indien kontrollierten Kaschmir, wurden geschlossen und die Polizei feuerte Tränengaskanister ab, um Steine werfende Demonstranten vor Maliks Wohnung zu verdrängen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 14 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Russland steht vor 10% Wirtschaftseinbruch und weiteren Problemen. Seine Oligarchen sehen 7,5 Milliarden Euro Vermögen eingefroren. Kiew und westliche Politiker fordern Kriegsverlust von Russland. Wir sprachen mit Christoph Hörstel, dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, zur gegenwärtigen Gesamtlage. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorkny.
Ja, danke schön. Herr Hörstel, seit mehr als 3 Monaten wird in der Ukraine heftig gekämpft. Tote, Verletzte und Zerstörungen, das sind die bittere Bilanz des nun seit mehr als 3 Monaten anhaltenden Kriegs. Deshalb zu Beginn möchte ich Sie darum bitten, wie immer uns einen Einblick in die aktuelle Situation in diesem vom Krieg heimgesuchten Land zu geben.
Ja, es ist ernst. Heute Morgen gab es wohl eine riesige Welle, eine bisher unerreicht große Welle russischer Bombenangriffe über jetgetriebene Flugzeuge und auch aus Hubschraubern, die mit Raketen angegriffen haben, im Donbassgebiet in der kleinen Tasche sozusagen hinter Kramatorsk. Und hier werden tatsächlich ukrainische Truppen gerade umzingelt. Die Republiken, die selbsternannten Republiken melden sich mit Meldungen, dass sie inzwischen über 8000 ukrainische Gefangene haben und dass täglich Hunderte dazukommen. Die Moral der ukrainischen Truppen ist schwer untergraben. Ich kriege fast im Tagesrhythmus im Moment in den letzten Tagen 5, 6 solcher Meldungen, dass also ukrainische Truppen sich hinstellen und verlesen wütende Briefe an Präsident Zelensky und fordern ihn auf, endlich Waffen und Munition und auch mehr Soldaten zu schicken. Wobei man eben sagen muss, dass der Zelensky das gar nicht kann, weil die Russen weiter westlich eine sehr wichtige Verbindungsstraße praktisch mit Scharfschützengewehren erreichen können. Die sind nur wenige hundert Meter davon. Und das ist haben die noch nicht erobert. Aber das ist ja auch, um den Verkehr zu unterbrechen, gar nicht nötig. Da reicht ein Feuerleitoffizier und dann wird da drauf geschossen, sobald ein Fahrzeug kommt. Und das sind so Dinge, die einfach zeigen, dass natürlich, wie soll man sagen, bei riesiger westlicher Unterstützung die Ukraine Dinge aufhalten kann. Und wir eben sehen, dass das Design, die Pläne in Washington eben sind, den Krieg so lange wie möglich rauszuzögern. Mariupol ist gefallen. Ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen hatten, aber das ist definitiv durch. Der oberste Anführer, der sich noch per Video gemeldet hatte, um die Übergabe zu erklären, wurde in einem Panzerwagen weggefahren. Da haben die Russen auch nichts anbrennen lassen. Es kommt einem so vor, man muss ja sehr vorsichtig sein mit so Kriegsnachrichten, als gingen die Russen relativ gut um mit den gefangenen Soldaten. Und wir haben auch vom Bataillon 115 so ein Wutstatement gegen Zelensky gehabt. Und dann haben die sich geweigert zu kämpfen und sind in ukrainische Gefangenschaft, also nach Hause gegangen sozusagen. Jetzt sitzen sie alle im Knast. Und natürlich frohlockt dann die russische Seite und sagt, tja, wärt ihr zu uns gekommen, wärt ihr im Gefangenenlager, hättet sauber zu essen, wärt gut untergebracht und kein Knast. Ja. Natürlich gibt es auch einen ernsten Teil davon und der ist eben der, dass wenn da so Hardliner, Nazi-Killer unter den Truppen sind wie in Mariupol, dann sondern die Russen die aus, die werden vor Gericht gestellt, möglicherweise hingerichtet. Das ist nicht sicher. Das heißt, die sind sozusagen die Hardliner, die eine normale sozusagen, nicht Nazi-verseuchte Truppen um sich herum auch mit Gewalt festhalten, weil sie wissen, wenn die normalen Truppen weglaufen, sind die restlichen Nazis ein leichtes Futter für den russischen Vormarsch. Dann können die sich nicht mehr schützen und nicht retten. Und bei denen gilt Flucht als ehrenrührig, sodass es eben auch so ein besonderes Statement nachher gab vom obersten Chef in Mariupol, um zu erläutern, warum man trotzdem ging, nämlich auf Befehl von Selenskyj. Interessant auch, dass die westlichen Medien diese Aufgabe dieses unseligen Azov-Stahlwerks als Evakuierung bezeichnet haben, so als seien da ukrainische Kräfte unterwegs, die ihre Jungs da rausholen. Nein, die mussten durch ein Spalier von Russen, das ist natürlich alles mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, so abgestimmt. Und da waren eben alle beteiligten Seiten, Kiew, Moskau und so weiter, daran beteiligt, um klarzuziehen, dass das sauber ablief. Und das lief sauber ab. Das heißt, die Verhandlungen funktionieren auf diesem Gebiet. Aber an den Kriegszielen gibt es überhaupt gar nichts zu rütteln. Die Russen werden den ganzen Donbass befreien. Die werden auch drüber hinausgreifen. Wenn der Donbass, wenn diese Einbuchtung nach Osten sozusagen, die der Donbass jetzt darstellt, eine ukrainische, eine Kiewer Einbuchtung in das von Russen gehaltene Gebiet. Wenn das bereinigt ist, wird man vermutlich auch gegen Odessa weiter vorrücken, um Transnistrien anzubinden. Ich will noch kurz auf eine deutsche Sache eingehen. Und zwar gibt es einen Riesendeal. Polen sollte über 220 alte T-72-Panzer an die Ukraine liefern, an Kiew liefern. Und soll das gemacht haben oder ist dabei, das zu machen oder wie auch immer, den Status kann ich nicht genau feststellen, aber es gibt einen Riesenärger, weil die Deutschen gesagt haben, okay, dafür geben wir euch Polen Leopardpanzer, nur die kommen nicht so schnell. Die haben ja nicht irgendwo 200 Leopardpanzer stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leopardpanzer im Moment die Bundeswehr insgesamt hat, aber ich glaube nicht so viel, ja, um einfach ein so riesiges Kontingent da stemmen zu können. Und das macht natürlich jetzt bei der polnischen Seite böses Blut. Die schreien rum, die Deutschen halten ihr Wort nicht und so weiter. Also das ist schon eine unangenehme, Entwicklung, die man da hat. Da gab es jetzt eine Talkshow, da hat sich dann Ralf Stegner von der SPD, der ein bisschen da sozusagen die letzte Linie der Bundeswehr verteidigt, der hat da also auch dazu Stellung genommen und haben gesagt, wir haben ja nicht gesagt, wann wir die liefern, aber die kommen, ja, und ganz sicher und so. Also das ist immer jetzt im Moment der Stand. Also ich sehe hier, die Bundeswehr hat ihren Bestand auf 350 Stück reduziert. So, das heißt, die Polen wollen über die Hälfte der Panzer der Bundeswehr haben. Das ist also im Moment die Lage. Müssen wir uns einfach so klar machen, das geht natürlich nicht. Ja, das ist auch sicher. Das ist im Moment der Überblick. Das heißt, leichte Fortschritte bei den Russen. Ganz langsam, ganz ordentlich. Die schleppen auch einzelne Kämpfer aus dem Kriegsgebiet und bringen die in Sanitätsversorgung. Da habe ich ein nettes Video gesehen davon. Die gehen langsam durch die Ortschaften. Die müssen einzelne Familien befreien, die von den Kiewer Kämpfern mit Sprengfallen in ihren Häusern festgehalten wurden. Wie der Engländer sagt, for good or for bad. Ja, koste es, was es wolle. Wenn die dann kein Wasser mehr haben, verdursten die. Oder sie sterben in der Sprengschwalle, in der Sprengfalle. Das können sich dann ausrechnen. Also ich habe so eine Befreiung da im Video gesehen. Das war übel gemacht, alles verrammelt, Türen, Fenster, die konnten nichts machen. Und das ist natürlich eine schlimme Situation. Solche Übergriffe gegen Zivilisten werden ständig gemeldet durch Kiewer Kräfte. Man schiebt den Russen einigermaßen was in die Schuhe, nicht? Das Massaker von Butscha ist eben ein wichtiger Punkt, aber auch eine große Bombe auf Kramatorsk, die garantiert nicht von den Russen geworfen worden ist, dass wir vollkommen gegen ihren Einsatz. Die verlieren ja täglich Menschen, täglich Soldaten, weil sie zurückhaltend und vorsichtig im Umgang mit der Zivilbevölkerung kämpfen. Ich will Ihnen nur ganz kurz mal, weil das gerade so spannend war, etwas dazu vorlesen, was der Spiegel heute Morgen schreibt. Hier ist das. Die Besatzer schossen mehr als 40 Städte, beschossen mehr als 40 Städte in den Regionen Donetsk und Lugansk, damit sind die Russen gemeint, und zerstörten oder beschädigten 47 zivile Einrichtungen, darunter 38 Häuser und eine Schule. Infolge dieses Beschusses, jetzt kommt's, starben 5 Zivilisten und 12 wurden verwundet. 40 und mehr Städte beschossen, zivile Einrichtungen 47 und 5 tote Zivilisten. Das heißt, das kann man nur schaffen, solche, ich sag mal, traurigen, aber geringen Verluste, wenn man sehr genau arbeitet. Das kostet Kraft und Blut. Ja. Also der Spiegel, ohne das zu wollen, jetzt bestätigt sozusagen, was ich sage, dass die Russen sehr vorsichtig vorgehen. Und überall in den Schulen, in Krankenhäusern, in Verwaltungseinrichtungen, wo auch immer sie hingehen, öffentlichen Gebäuden, lagern die Kiewer Truppen ihre Waffen und ihre Munition und ihren Nachschub. Teilweise sogar große Lager habe ich da gesehen. Und das ist natürlich alles verboten. Das passiert aber und die Russen müssen damit fertig werden. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ach, die kämpfen nicht fair, dann können wir da nicht weitermachen. Sondern die müssen den ganzen Dreck da aufräumen. Und dann ist das noch durch Sprengfallen gesichert. Die haben jetzt gerade das Stahlwerk Mariupol von solchen Sprengfallen säubern müssen. Also das ist unvermintes Gelände. Jetzt haben sie also auf See minenfreie Korridore ausgerufen. Alles Arbeit. Alles Gefahr, ja, und so geht das. Und natürlich einfach Seeminen irgendwo rumschwimmen zu lassen, ist auch nicht die feine englische Art, hätte ich weiter gesagt. Also es ist einfach eine schwierige Kampfsituation, in der sich die eine Seite einfach an gar keine Regeln hält und die andere, da guckt die ganze Welt drauf, was machen die Russen, ja, und jeder Fehlschuss wird kommentiert und so weiter und so weiter. Das ist schon ein hartes Brot. So geht das. Aber es wird Kiew nichts nützen, wird dem Westen nichts nützen. Russland wird seine Kriegsziele erreichen. Und ich glaube nicht, dass die Selenskyj-Regierung das überstehen kann. Ich meine jetzt nicht physisch, weil die Russen sie angreifen. Das hätten sie längst machen können, werden sie nicht tun. Sondern es geht darum, dass sie das politisch nicht überleben können, weil das grandiose Versagen so klar am Tage ist. Und die, wie soll man sagen, westlichen Waffenlieferungen, die in großen Mengen den Russen in die Hände fallen, ändern daran gar nichts. Und man kriegt immer deutlicher mit, dass diese ganze Kriegsverlängerungsstrategie einfach menschenfeindlich ist. Typisch Washington, muss ich leider sagen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Beitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Sadegh, Friede sei mit ihm. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, wir gedenken in diesen Tagen des Märtyrertodes von Imam Sadegh. Seine Bemühungen brachten nach dem Propheten eine wichtige Wende in der islamischen Geschichte. Er wurde 148 nach der Hijra im Alter von 65 zum Märtyrer. Nicht nur die Muslime, sondern auch viele Freunde der Wissenschaft und Wahrheit betrauern seinen Verlust. Im Gedenken an ihn kondolieren wir allen anlässlich des Jahrestages seines Märtyrertodes. Um die Wichtigkeit der Verdienste Imam Sadeghs besser zu begreifen, sollten wir die Verhältnisse zu der damaligen Zeit vor Augen führen. In den 34 Jahren, in denen er die Gläubigen führte, haben 7 verschiedene Kalife regiert, 5 Umayyiden und danach 2 Abbasidenherrscher. Imam Sadr verfolgte in dieser Zeit zwei Hauptziele: die Bekämpfung der unterdrückerischen Herrscher und eine wissenschaftliche und kulturelle Revolution. Während die Abbasiden und Umayyiden um die Macht stritten, ließ ihr Druck auf die Nachkommen des Propheten etwas nach. Imam Sadr nutzte die Gelegenheit für seine kulturellen und religiösen Pläne. In der islamischen Gemeinschaft stand Wissen hoch in Kurs, doch waren auch verschiedene Sekten entstanden und die islamische Glaubensgemeinschaft von fremdem Gedankengut und atheistisches Denken bedroht. Dies waren die Bedingungen, denen Imam Sadr mit seiner Aufklärungsbewegung gegenübertreten musste. Die Abbasiden Kalifen waren weder kompetent, noch hielten sie sich an den Islam. Die Mehrheit der Religionsprediger standen unter ihrem Einfluss. Wie die Umayyiden nutzten auch die Abbasiden die religiösen Werte in ihrem Interesse aus. Um die Bevölkerung kümmerten sie sich nicht. Es herrschten also große Missstände und Imam Sadr hatte es nicht einfach, seine Pläne umzusetzen. Als erstes berichtigte er die Auffassung der Bevölkerung über den Islam, beseitigte ihre religiösen Unklarheiten und legte mit wissenschaftlichen Methoden Religions- und Koranwissen vor. Imam Sadr bildete so große Gelehrten wie Hisham ibn Hikam, Muhammad ibn Muslim und Jabir ibn Hayyam heran. Die Geschichte berichtet, dass die Zahl der Schüler des Imam Sadr ca. 4000 betrug. Eine Gruppe von ihnen haben zahlreiche wissenschaftliche Werke geschrieben. Zum Beispiel schrieb Hisham ibn Hikam 31 Buchbände und Hayyam über 200. Hayyams Bücher wurden im Mittelalter in mehrere europäische Sprachen übersetzt. Auch Mafsal, der das Buch Tohide Mafsal schrieb, war ein Schüler des Imam Sadrs. Über die Entstehung seines Buches Tohide Mafsal berichtet dieser: Es war Abenddämmerung und ich saß in Medina in der Moschee und dachte über die Größe, die Gott dem Propheten des Islams verliehen hatte, nach. Da betrat Ibn Abil Oja, der ein Gottesleugner war, die Moschee und begann sich mit einem seiner Freunde zu unterhalten. In ihrem Gespräch ging es um den Erschaffer des Daseins und sie behaupteten sogar, dass die Welt keinen Schöpfer und Verwalter hat. Ihr Gerede ließ meinen Zorn aufwallen und ich sagte aufgeregt zu Abil Oja: Du Feind Gottes, du leugnest den Schöpfer, der dich in der schönsten Form erschaffen hat. Wenn du zu dir kommst, wirst du die Zeichen Gottes des Erhabenen in dir selber finden. Aber Ibn Abil Oja sagte: Ich wundere mich, Mafsal. Du bist ein Anhänger Ja'far ibn Muhammad Sadrs. Er redet nicht so mit mir. Oftmals hat er mir zugehört, aber beschimpft hat er mich nie. Er verhält sich ausgeglichen, würdig und geduldig. Niemals lässt er sich vom Zorn besiegen. Er hört uns genau zu und dann widerlegt er mit so wenigen Worten wie möglich unsere Argumente. Mafsal fährt fort: Die Worte Abil Ojas stimmten mich sehr traurig. Ich ging zu Imam Sadr und erzählte ihm, was sich ereignet hatte. Imam Sadr sagte: Mafsal, ich werde dir von der Erschaffung der Welt und der Geschöpfe, von den Tieren, Insekten, Vögeln und allen Lebewesen und auch von den Menschen berichten und werde dir die göttliche Weisheit ihrer Erschaffung darlegen, so dass die, die auf Mahnung hören, sich mahnen lassen und das Wissen der Gläubigen wächst und die Ungläubigen sich wundern. Komm ab morgen zu mir.
In den Überlieferungen steht, dass Mafsal 4 Tage hintereinander zu Imam Sadr ging und dieser ihm wertvolles Wissen über die Erschaffung der Welt vermittelte. Mafsal fasste die Worte des Imams in dem genannten Buch Tawhid Mafsal zusammen. An einer Stelle in diesem Buch zitiert er Imam Sadr alaihi salam, der zu ihm gesagt hat: Mafsal, denk darüber nach, weshalb das zarte Gehirn unter dem Schädelknochen liegt. Soll dies einem anderen Zweck dienen als seinem Schutz? Warum fließt das Blut durch die Adern? Dient dies einer anderen Absicht als seiner Wahrung und Lenkung? Warum hat Gott im Ohr eine Spirale wie ein Grabturm gesetzt? Soll dies etwas anderes bezwecken, als dass, wenn ein Geräusch ins Ohr dringt, die Tonwellen gebrochen werden und das Trommelfell vor Schädigung geschützt wird? Imam Sadr machte Mafsal auf diese Weise mit einer großen Anzahl von Fragen und Antworten vertraut, um ihn auf den verborgenen Segen aufmerksam zu machen. Das Buch Tawhid Mafsal enthält lauter weise und interessante Hinweise Imam Sadrs auf die Wunder der Schöpfung. Abu Hanifa, Führer der Hanafiten, war ein bekannter Denker zur Zeit des Imam Sadr. Der Abbasiden-Kalif Mansur schlug ihm vor, ein wissenschaftliches Streitgespräch mit Imam Sadr zu führen und ihm schwere Fragen zu stellen. Er wollte, dass Imam Sadr bloßgestellt wird. Abu Hanifa bereitete 40 schwierige Fragen vor und traf sich mit Imam Sadr. Als er dem Imam gegenübertrat, war er nach eigenen Worten sofort von dessen Erscheinung unbeschreiblich beeindruckt. Abu Hanifa berichtet, dass der Imam zu den Fragen nicht nur selber Stellung nahm, sondern auch die Standpunkte der verschiedenen Sekten nennen konnte. Er sagt, er gab auf meine 40 Fragen so klug und überlegen Antwort, dass ich erstaunt war. Ich bekenne, dass ich niemanden begegnet bin, der so großes Wissen gehabt hätte und ein größerer Rechtsgelehrter als Ja'far ibn Muhammad gewesen wäre. Ich habe 2 Jahre bei ihm gelernt, und wenn diese 2 Jahre nicht gewesen wären, wäre ich zugrunde gegangen. Der Anführer der Malekiten, Malik ibn Anas, ist auch Schüler Imam Sadrs gewesen. Er berichtet, ich habe nie erlebt, dass der Imam Sinnloses sagt. Er war erfüllt von Gottesfurcht. Jedes Mal, wenn ich ihn aufsuchte, hat er die Unterlage, auf der er gesessen hat, genommen und mir untergelegt. Imam Sadr hat mit seinem Wissen gegen die Unterdrücker gekämpft und gesagt, wer einen unterdrückerischen Herrscher lobt und sich vor ihm demütigt, um von ihm ein Privileg zu erhalten, wird mit diesem Herrscher im Feuer der Hölle sein. Einmal lud ihn der Abbasiden-Herrscher Mansur ein. Er soll zu ihm kommen und ihm einen guten Rat geben. Imam Sadr antwortete ihm, wer die Welt liebt, wird aus Angst, sie zu verlieren, dir keinen guten Rat geben. Und wer das Glück im Jenseits anstrebt, wird nicht zu jemanden kommen, wie du es bist. Die Versuche dieses Abbasiden-Kalifen Mansur, Imam Sadr zu bekämpfen, scheiterten sämtlich, so dass er ihn schließlich bei einem Komplott vergiften ließ. Wir kondolieren erneut zu diesem traurigen Anlass und schließen mit folgendem Wort des Imams: Meine besten Freunde und Brüder sind die, die mir meine Fehler sagen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Verlust eines Meisters für Wissen und Ethik. Weiterhin guten Empfang. Beitrag ist dem Religionsgelehrten Ayatollah Fateminia gewidmet. In der Geschichte des Islams haben die muslimischen Religionsgelehrten immer eine wichtige Rolle bei der Wahrung des vitalen Erbes der Propheten und der Imame gespielt. Sie haben Unwissenheit und Ungerechtigkeit bekämpft, um die islamische Gemeinde aus Engpässen und vor gefährlichen Strudeln zu retten. Diese Gruppe ist dem Beispiel der großen Anführer der Gottesreligion gefolgt. Gestützt auf den Grundsatz, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind, haben mit ihrem Wissen und ihrer tieferen Einblick eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen, politischen und sozialen Leben der Muslime gespielt. Zu diesen Gelehrsamen gehört auch Ayatollah Fateminia. Er hat sich unermüdlich im Leben dem Erwerb der Religionswissenschaften und dem Verfassen wertvoller Bücher gewidmet und hat schließlich am 6. Mai 2022 die Welt verlassen, um zu seinem Herrn zurückzukehren. Ayatollah Fateminia war schon als Kind sehr lernfreudig und erfuhr bei seinem Vater Mir Ismail, einem Gelehrten und Gnostiker, Unterricht, um anschließend jahrelange bei Ayatollah Mustafavi zu studieren und gleichzeitig die theologische Ausbildungsstätte zu besuchen. Zu seinen weiteren Lehrmeistern gehörten Allama Tabotaboi, Muhammad Tari Omoli, Muhammad Tari Behjat, Allama Jafari. Laut den islamischen Lehren führt Gott diejenigen auf beste Weise, die richtig dem Weg der Gottesdienstbarkeit folgen. In dem Vers 69 der Sure 29 Ankabut steht: Diejenigen aber, die sich um unser Willen in reiner Absicht abmühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten. Ayatollah Fateminia ist ein klares Beispiel für solche Persönlichkeiten, die durch Selbsterziehung hohe Stufen der Wahrnehmung und des Schauen Gottes erreicht haben. Als seine größte besondere Eigenschaft lässt sich vielleicht seine beispielhafte Bescheidenheit bezeichnen. Über ihn werden von einigen anderen Wanderern auf dem Pfade Gottes Wundertaten berichtet, über die er selber aber nie gesprochen hat. An einer Stelle in seinem Buch Nukteha as Gufdorha, Punkte aus Worten, schreibt Ayatollah Fateminia: Imam Ali, Friede sei mit ihm, spricht in seiner Hamman-Predigt, Predigt 193 der Nahjul Balagha, über die Eigenschaften der gottesfürchtigen und edlen Diener Gottes wie folgt. Und ihr Gang ist bescheiden. Ayatollah Fateminia erklärt, dass das verwendete arabische Wort für Gang zwei Bedeutungen hat. Zum einen bezieht es sich auf das normale Gehen und zum anderen auf den Lebenswandel. Der Gelehrte fährt fort, Imam Ali sagt, Bescheidenheit ist die Lebensart und die Lebensgrundlage dieser Gottesfürchtigen. Ayatollah Khomeini erklärt dazu, die Zurückhaltung und Bescheidenheit ist der Schlüssel zu allem Guten. Aber man darf nicht den Irrtum begehen, zu denken, Zurückhaltung bedeutet Schlappheit und absolute Passivität, so dass wir alles, was jemand sagt oder tut, akzeptieren und ihn bestätigen. Bescheidenheit und Zurückhaltung bedeutet, dass du dich niemals für besser und höher als jemand anderen betrachtest. Ayatollah Khomeini praktizierte selber diese Art von Bescheidenheit. Was den Menschen unter anderem über die anderen Lebewesen stellt, ist zweifelsohne seine Fähigkeit zu denken, zu lehren und zu lernen. Das Denken des Menschen wird auf zwei Wegen erkenntlich, durch die mündliche und durch die schriftliche Sprache. Wenn Feder und Zunge für die Verbreitung der Wahrheit und Wissen eingesetzt werden, wird die menschliche Gesellschaft den Weg in Richtung Wohl und Glück gehen und Ungerechtigkeit und Unterdrückung werden keine Gelegenheit mehr haben, ihr Unwesen zu treiben. Im Koran sah Ayatollah Khomeini die beste Quelle für Wissen und für den Weg zu Glück und Wohl. Er war der Überzeugung, dass sich den Zuhörern und Lesern durch eine gut formulierte Rede der Weg zur Wahrheit zeigen lässt. Seine Empfehlung lautete, wir sollten im Auge behalten, wie anziehend eine Rede wirkt, wenn sie angenehm formuliert ist. Es bringt also nichts, wenn der Redner die Wahrheiten der Welt trocken und hart ohne jegliche materielle oder immaterielle Sinnbilder darbringt. Seht doch, wie der Heilige Koran in bester Form Assoziationen schafft. Wäre der Koran nicht auf diese Weise schön gewesen, wie hätte er dann die Herzen erobern können? Die Araber liebten doch die Dichtung und das Dichten, und sie waren darin auch Meister und genossen diese Kunst. Als der Koran zu ihnen kam, geriet die Dichtung ins Abseits, und das zeigt ja den Wundercharakter der Inhalte des Korans. Daher muss man dem Vorbild des Korans und Nahjul Balagha folgen, wenn man zu den Menschen spricht. Und wir müssen darauf achten, dass unsere Ansprachen schön und interessant und nicht trocken sind. Meister Sayyid Abdullah Khomeini zählt zu den islamwissenschaftlichen Forschern auf dem Gebiet der Ilm-e-Rijal, der Wissenschaft von den Überlieferern und der Bücherkunde. Er hat viele Schüler ausgebildet. Ayatollah Khomeini lehrte an den theologischen Ausbildungszentren und nahm außerdem als ein Religionsexperte an Programmen der IRIB über religiöses Wissen teil. In einem angenehmen Redestil klärte er bestehende Zweifelsfragen und gewann die Zuhörer für den Weg zur Wahrheit. Er war sehr bewandert in der Wissenschaft der Überlieferer und in der theoretischen Gnostik und zugleich hielt er auch in der Öffentlichkeit Ansprachen. Für viele gilt er als ein begabter Redner, ohne dass sie seine wissenschaftlichen Kapazitäten kennen. Meister Khomeini ist einer der versierten und renommierten Kommentatoren zu den Werken Sahih-e-Sajjadiyye, dem Gebetsbuch von Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, und Nahjul Balagha, mit den Reden und Aussprüchen von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Er hat sich auf vielen Sitzungen sich zu diesen beiden Werken geäußert. Besonders wertvolle Werke sind sein Kommentar und die Interpretation zu dem Pilgergebet Jami'i Kabire, sein dreibändiges Werk Kitab-e Nukteha az Gufteha, das Werk Farhang-e Intezar, Farjam-e Ishq, Ausgang der Liebe ein Kommentar zu den Gazellen des Vaters der Islamischen Revolution Iran, Imam Khomeini, Yeknukte az Hezaran, einer von tausenden Punkten, und Armaqane Ghadir, das Geschenk von Ghadir, 40 Hadith aus schiitischen und sunnitischen Quellen über Ghadir-e-Khum, der Ort, an dem der Prophet, Friede sei mit ihm, Imam Ali offiziell als seinen Nachfolger vorgestellt hat. Der Sohn des verstorbenen Gelehrten sagt über Meister Fortemenia als Familienvater: Es gehörte zu seiner Erziehungsmethode, dass er in keinem Fall, insbesondere nicht in Bezug auf die religiösen Pflichten, streng war. Jedoch die Durchführung einiger dieser Pflichten oder einige Kontakte beaufsichtigte. Er löste die Probleme mit Hilfe der Freundschaft und Liebe, die zwischen ihm und seinen Kindern existierte. Deshalb haben wir unbewusst alles, was ihn verstimmt hätte, unterlassen. Wir taten dies aufgrund unserer Zuneigung zum Vater. Und wir waren bemüht, alles zu tun, was ihn zufriedenstellte und was Gottes Gefallen findet. In meinen Augen ist das Tau der Liebe ein sehr starkes Verbindungstau, so dass sich durch die Herstellung von Liebe und Zuneigung zwischen Eltern und Kindern der Weg zur Vervollkommnung besser ebnen lässt und viele Probleme aus dem Weg geräumt werden können. Daher kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir uns jemals dem widersetzt hätten, wozu uns Vater angewiesen hatte. Im Islam nehmen Wissenschaft und Wissen einen hohen Platz ein, und daher werden die Gelehrten und Studierenden geschätzt. Insbesondere diejenigen Gelehrten und Wissenschaftler werden geachtet, die sich sowohl mit Wissen als auch mit dem Glauben geschmückt haben. Gott nennt sie die Wissenden, die Gott fürchten. Solche Gelehrten sind wie strahlende Gestirne, mit deren Hilfe man die Finsternisse der Unwissenheit und des Irrwegs überwinden kann. Und wie oft stellt sich mit ihrem Untergang Dunkelheit ein und geraten manche, die zuvor auf den Weg gefunden hatten, in die Irre. Mit dem Tod eines Gelehrten entsteht eine Lücke in der Welt im Islam, die sich nicht mehr füllen lässt. Der Prophet Gottes hat gesagt: Immer wenn ein Gelehrter stirbt, entsteht ein nicht wieder gut zu machender Spalt für den Islam, der bis zum jüngsten Tag durch nichts mehr zu verdecken ist. Wir bitten Gott um seinen Segen und seine Vergebung für diesen verstorbenen Gelehrten und schließen mit Worten aus der Botschaft von Ayatollah Khomeini, des Oberhauptes der Islamischen Republik. Er kondolierte anlässlich des Verscheidens von Ayatollah Sayyid Abdullah Fortemenia seiner Familie und allen Trauernden und seinen Anhängern und alle, die sein Wissen genutzt haben, und sagte über den verstorbenen Gelehrten: Das umfassende Wissen, die interessante Ausdrucksweise und der angenehme Ton dieses geehrten Gelehrten waren für eine große Schar von jungen Menschen und Wegsuchenden eine Quelle des Segens. Und sein leerer Platz ist bedauerlich und traurig. Ich bitte Gott, dass er ihm seine Barmherzigkeit und Vergebung zuteil werden lässt und ihm eine nicht endende Belohnung beschert. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.